Eigentlich wollten wir uns hier treffen, denn Betty Boras hatte eine Lesung in der kleinen Stadt, in der ich wohne, aber dann war sie ein bisschen angeschlagen, aus gutem Grund, denn der Trubel und die vielen Termine um ihren Debütroman hatten sie ein bisschen ausgelaugt. Das ist eine gute Sache und gleichzeitig eine anstrengende Sache, aber ich habe mich in Geduld geübt, wir haben uns beide in Geduld geübt und den perfekten Termin für ein Gespräch gefunden, das du jetzt hören kannst. Wenn du diesen Podcast magst, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterleitest an Menschen, die ihn unbedingt hören sollten, die sich für Bücher interessieren, die feministische Perspektiven in Büchern schätzen und lieben. Und wenn der Podcast dir richtig gut gefällt, dann schau doch mal in die Shownotes. Da findest du alle Informationen zu den kleineren und größeren Steady-Abos, die diesen unabhängigen Bücher-Podcast, die Leserinnen, unterstützen würde. Aber jetzt viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Ich habe eine Gästin heute, die schon zum zweiten Mal da ist, aber jetzt kommt der wirklich spannende Teil in einer komplett anderen Funktion. Das letzte Mal haben wir als Leserinnen gesprochen über ein Buch von Mareike Fallwickel, Link in den Shownotes. Und diesmal bist du als Autorin da. Wir hatten es schon so ein bisschen angeteased, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, aber jetzt ist im Februar dein Roman erschienen, dein Erstlingswerk. Und wow, er ist so eingeschlagen. Herzlich willkommen, Betty Boras.
Ja, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich erinnere mich noch sehr gut an unser letztes schönes Gespräch über Mareike Fallwickel. Und ja, umso schöner, dass ich nochmal hier sein darf in anderer Funktion.
Ich war so ein bisschen scheu, aber das ging wahrscheinlich einigen so, die dich schon vorher kannten, in Anführungszeichen. Du warst vorher schon ziemlich bekannt als Buchbloggerin, also in der Bookstagram-Szene kennt man dich, weil du wahnsinnig viel liest und wahnsinnig viel darüber berichtest, was du liest. Und jetzt hast du ein eigenes Buch geschrieben. Vielleicht erzählst du erstmal so ein bisschen, ist es für dich auch ein bisschen awkward, so von der Lesenden zur Autorin, so die Seite zu wechseln, oder ging das ganz smooth? Weil so von außen betrachtet war es schon so ein bisschen so, hey, du warst doch eine von uns und oh mein Gott, jetzt bist du eine Autorin. Was haben wir davon zu erwarten?
Ja, total. Also genau, das haben am Anfang viele gesagt, ja, du hast jetzt die Seiten gewechselt und ich habe das am Anfang nicht so empfunden, dass ich jetzt die Seiten gewechselt hätte. Ich habe immer gesagt, ja, ich bleibe ja Bloggerin und das kommt quasi noch dazu. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt, ja, dass mein Tag auch nur 24 Stunden hat und dass manche Dinge dann eben doch wegfallen. Deswegen, ja, ich lese ein bisschen weniger, als ich das zu Hochzeiten des Bloggens gemacht habe. Ich rezensiere vor allem weniger, weil irgendwo muss ich eben Abstriche machen. Aber trotzdem fühle ich mich auf jeden Fall als beides, also zusätzlich zu meinem normalen Job, den ich auch noch habe als Lehrerin, fühle ich mich aber schon immer noch als Bloggerin und Autorin, auch wenn die Autorinnenrolle einfach durch verschiedene organisatorische Sachen in letzter Zeit lauter geworden ist. Ne? Aber irgendwann wird so ein Buch ja auch wieder älter. Ne? Ich habe gerade gesagt, ich bin mit den Lesungen in der Sommerpause und da wird dann hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit fürs Bloggen sein. Aber ja, wir kennen das ja, dass wir immer so vielen verschiedenen Rollen gerecht werden müssen und manchmal ist es schon auch ein bisschen ein Struggle, das alles unter einen Hut zu bringen.
Ich habe gesagt, ich war scheu. Man weiß ja nie, was dann kommt. Also werden wir uns unterhalten mit einem höflichen, das ist echt ein ganz schönes Buch, Betty. Ich habe es auch gelesen und stelle es jetzt da hinten ins Regal. Und dann bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen. Also nicht, dass ich dir das nicht zugetraut hätte, aber wenn man jemanden kennt und der knallt einem dann so einen Roman hin, das hat mich schon echt ziemlich überrollt. Das Schönste aller Leben heißt dein Roman. Er ist bei Hansa Blau erschienen und er ist großartig. Er ist einfach
Danke.
großartig. Er ist hochgelobt. Du schlägst große Wellen. wirklich richtig große Wellen, unter anderem bei der Leipziger Buchmesse, wo witzigerweise die Donau ja Thema war. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Das Thema der Leipziger Buchmesse war unter Strom und zwischen Welten, die Donau. Und da bist du voll eingebunden worden, weil du perfekt zeitlich reingepasst hast. Was für ein Glück.
Ja, das war natürlich ein Riesenglück. Also es waren zwei Sachen, die mir da extrem zugute kamen. Zum einen dieses Fokusthema, das hat eben perfekt gepasst. Und dann hatte die Leipziger Buchmesse ja auch noch zum Ziel, Debüts ein wenig stärker in den Fokus zu stellen, als es bisher geschehen ist, neuen Stimmen eine größere Chance zu geben. Und insofern hat es beides eben sehr, sehr gut gepasst. Und genau, ich durfte im Vorfeld zur Vorabpressekonferenz und genau durfte da das Donauthema mit vorstellen, war da mit dem Kurator des Donauthemas, Stefan Oswald, dann mit der Direktorin der Leipziger Buchmesse und noch einer weiteren Autorin, Julia Wolf, auf der Bühne. Und es war natürlich ja, wahnsinnig aufregend. Das war überhaupt so mein erster öffentlicher Auftritt zu dem Roman. Und ja, also da konnte ich quasi tagelang nicht schlafen davor und habe gehofft, dass ich da irgendwie ein paar sinnvolle Sätze zusammenkriege. Und ja, und dann ging es eigentlich direkt so weiter auf der Buchmesse. Da hatte ich dann auch vier sehr schöne, sehr unterschiedliche Veranstaltungen innerhalb von 2 Tagen. Und als Buchbloggerin wusste ich auch so ein bisschen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass man da überhaupt mitgenommen wird von seinem Verlag auf die Messe, dass man überhaupt Veranstaltungen hat. Und dann war das natürlich ein großes Geschenk, dass es gleich so viel Sichtbarkeit auch bekommen hat, dieses Buch, ne? Weil ich meine, ich kann den allerbesten Roman geschrieben haben, aber wenn niemand darauf aufmerksam wird, dann bringt mir das überhaupt nichts. Es erscheinen jedes Jahr irgendwie 60.000 bis 70.000 Bücher auf dem deutschen Buchmarkt. Und ja, da braucht man Menschen, die einen unterstützen, die einem die Chance geben, dass man darüber erzählt. Und da war ich eben sehr froh, dass es durch die Leipziger Buchmesse so passiert ist. Und was du vorhin gesagt hast, kann ich auch total nachvollziehen. Ich glaube, es ging vielen BloggerInnen und Leuten, die mich kannten, so, dass sie gesagt haben, oh je, ich habe ein bisschen Angst, dieses Buch zu lesen, weil was mache ich denn, wenn es mir nicht gefällt? Ja, mein Gott, dann breitet man halt im Idealfall den Mantel des Schweigens darüber. Also, so habe ich das ein oder andere Mal vielleicht auch schon gemacht. Ja, also umso schöner fand ich es dann, wenn manche geschrieben hat, ja, ich hatte schon Angst, aber wie du auch gesagt hast, ja, ist dann doch was Lesbares dabei herausgekommen.
Ich glaube, die Messlatte hast du halt selber ein bisschen höher gelegt, ne? Jetzt hast du natürlich so eine Bekanntheit unter denen, die Buch bloggen. Und dann haben die dein Buch gelesen und hätten dies jetzt nicht gut gefunden, ne? Das wäre schon echt blöd gewesen. Und die lesen ja auch wahnsinnig viel, so wie du auch. Aber ich möchte es nochmal sagen, es ist einfach ein sehr, sehr gutes Buch. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen einsteigen in das Buch. Es geht um zwei Frauen. Wie sagt der Werbetext so schön? Zwei Frauen getrennt durch Zeit, verbunden durch Herkunft. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, verbunden auch durch das Thema Schönheit. Das Thema Schönheit zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Roman, den du anhand von vier Erzählperspektiven aufgebaut hast. Da ist einmal Vio. Vio ist ein Kind, später Teenagerin im Laufe des Romans. Viola ist die gleiche Person als erwachsene Frau, als Mutter. Theresia, das ist ihre Vorfahrin, die im 18. Jahrhundert gelebt hat. Und dann gibt es noch die Banater Erde. Ist das denn ein Chapeau an Mareike Fallwickel?
Wie meinst du? Also
Die
die.
hat ja dann auch mal die Gebärmutter irgendwie, die noch was dazu sagt und so. Ich
Ach
fand es einen ganz guten
so.
Kniff, zu sagen, die
Ah.
Banater Erde, die lasse ich auch was erzählen.
Ah, das ist. Du, das finde ich total gut, dass du das sagst, aber ich bin da irgendwie gar nicht, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Also ich bin ja, ne, wie man weiß, und unser letztes Gespräch drehte sich ja um Mareike und ihre tolle Arbeit, die sie da macht. Und ich war wahnsinnig glücklich, als sie auch noch den Blurb zu meinem Roman geschrieben hat. Von daher, ich kenne ihre Texte sehr gut, aber da bin ich jetzt irgendwie gar nicht so richtig auf die Idee gekommen, das miteinander in Verbindung zu setzen. Aber klar, im Hintergrund wirken natürlich natürlich immer Dinge, die man gelesen hat. Das mit der Banater Erde, das hat sich irgendwie, ja, so organisch beim Schreiben ergeben, dass ich dieses Mutterschaftsthema hatte und das Herkunftsthema, also so, ne, Mutter Erde, das hat sich dann irgendwie aufgedrängt und ich wollte es jetzt aber vielleicht nicht ganz so kitschig nennen. Aber ganz ursprünglich war es sogar so, dass die Banater Erde die Geschichte von Theresia komplett erzählt hat. Im Lektoratsprozess haben wir uns dann nur überlegt, ob das vielleicht zu viel ist. Und so hat sie akzentuierter, pointierter ihre eigene Stimme allerdings nur an, in Anführungszeichen, nur an drei Stellen des Romans erhalten und kommt sozusagen als vierte, wenn auch reduziertere Erzählinstanz ins Spiel. Aber über diese Verbindung zur Gebärmutter, da werde ich noch mal drüber nachdenken.
Guck mal, ich hab's entdeckt.
Ja,
Der
super.
Blurb von Mareike Fallwickel soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Sie schreibt auf der Rückseite deines Romans: Ein Roman von erschütternder Zärtlichkeit über Herkunft, Mutterschaft und die Schönheitsideale, denen Frauen schon immer ausgeliefert waren. Mareike Fallwickel. Bisschen wie eine Widmung.
Ja. Also ich war wirklich wahnsinnig glücklich, als ich gehört habe, dass sie das macht. Und als ich es gelesen habe, dann dachte ich auch, ja, also schöner hätte ich es mir nicht wünschen können.
Ich würde sogar ein bisschen weiterspannen, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Ich finde auch die Banater Erde passt eigentlich sehr gut zu diesem Thema Schönheit dazu. Aber da kommen wir noch dazu. Schönheit durchzieht diesen Roman. Es gibt da eben, wie gesagt, Vio, den Teenager, der dazugehören will, der genauso sein will wie die anderen. Auch das ist ja eine Form von Schönheit, unauffällig sein, genauso sein wie die anderen. Theresia geht's genauso, die ist hübscher als die anderen. Vio bekommt dann ein Korsett, als sie Teenagerin ist. Sie hat eine Rückenfehlstellung, eine Fehlhaltung und muss ein Korsett tragen. Und Violas Leben wird durch einen schrecklichen Unfall völlig auf den Kopf gestellt und erschüttert, weil sie einen Brandunfall mit ihrem Kind hat, mit ihrem kleinen Kind, das noch keine 3 Jahre alt ist. Dem der heiße Tee ins Gesicht fließt und das da Verbrennungen erleidet. Und alle sind so gebeutelt vom Thema Schönheit. Und überall wurde so besprochen, das ist so ein feministischer Roman. Und so in der Vorbereitung, also ich finde ihn großartig und da dachte ich so, aber es ist echt nicht so in your face feministisch. Also es ist so kein Mareike Fallwickel, wir gehen auf die Straße und zünden was an, Leute, wow! Sondern es kommt so ganz dezent durch die Hintertür. Und ich sage immer so gerne, lässt die Murmel im Kopf ein bisschen in die andere Richtung rollen, dass man das Thema Schönheit für sich noch mal anders überlegt und noch mal anders drüber nachdenkt. Und so Fragen, die ich mir gestellt habe beim Lesen und auch beim Vorbereiten jetzt waren zum Beispiel, hilft Schönheit, ein besseres Leben zu führen? Und wie schön kann ein Leben überhaupt sein? Und wie schön kann es an welchem Ort denn werden? Das sind so ganz unterschiedliche Aspekte, die du trotzdem schaffst, in diesem Buch zu verflechten, ohne dass irgendwo was holpert oder stolpert, sondern mit einem Sog, den dieses Buch entwickelt. Das war also wirklich so ein richtiger Page-Turner, wirklich zu empfehlen, auch in den Sommerferien. Ich habe da auch eine kleine Lesestelle dabei zum Thema äußere Schönheit. Das wird jetzt komisch, weil ich lese ja immer Lesestellen vor, die mir wichtig sind, aus deinem eigenen Buch.
Ich bin total gespannt, welche du ausgewählt hast.
So, jetzt pass auf. Einmal belauschte Theresia zwei Mädchen, die sich nach Ende des Unterrichts noch auf dem Kirchplatz rumtrieben. Daheim warteten ja schon doch nur Arbeit und das Geschrei der jüngeren Geschwister. Die Mutter von der Theresia hat der Teufel geholt, sagte die eine zur anderen und setzte mit affektierter Stimme hinzu, weil sie gemeint hat, dass sie ganz nach oben kommt zum lieben Gott. Und da geht der Weg über den Pfarrer und da hat sie die Rechnung ohne den Teufel gemacht. Der holt sich nämlich, was ihm gehört. Geh, woher weißt denn das? Die Mutter hat zum Vater gesagt und hinterher sei froh, dass sie dich damals nicht wollt, sonst hätte sie dich noch mit ins Höllenfeuer genommen. Und was kann der Teufel nur alles machen? Fragte die ängstliche Kinderstimme. Die schönen Weiber wüst und die Wüsten schön, damit man nicht gleich erkennt, wer er Hex ist. Eine Weile blieb es still, bis die eine überlegte, vielleicht hat der Teufel a von uns was von der Schönheit genommen. Und alles der Theresia geben, brach es aus der anderen heraus. Damit man nicht gleich erkennt, wer er Hex ist, sagten die beiden wie aus einem Mund. Da lief's mir eiskalten Rücken runter und beim Vorbereiten gleich nochmal. Die Theresia ist so ein schönes Kind. So ein hübsches Kind. Wächst allein auf, hat Glück. Vielleicht auch, weil es ein schönes Kind ist, wenn
Das
man sich
stimmt,
dem
ja.
gerne annehmen möchte. Und da sind wir schon mittendrin in diesem, ist es ein feministisches Buch? Ja, ich glaube schon. Also wir haben hier gerade ein Paradebeispiel für toxische Weiblichkeit, wie Frauen versuchen, irgendwie sich abzugrenzen, wie das Thema Schönheit uns entzweit, wie wir uns die Butter nicht auf dem Brot gönnen und wie wir uns absprechen, gut zu sein, wenn wir auch schön sind oder vielleicht auch schlau zu sein, nur weil wir schön sind. Was hat dich so umgetrieben, dass du dieses Thema so ausformulieren wolltest, dass das so dieser rote Faden in deinem Buch wurde? Es hätte ja auch ein autofiktionaler Roman sein können, in dem es um Heimat geht oder nur um Ausgrenzung.
Also, dieses Thema ist eins, das mir eben an allen Ecken und Enden begegnet, in so vielerlei Hinsicht. Also, die erste Idee zu dem Roman, die hatte ich, als ich selbst mit meinen kleinen Kindern zu Hause war in der Pandemie während eines der Lockdowns. Ne? Man musste ständig irgendwie die Kinder zu Hause bespaßen, man musste aber auch irgendwie so einigermaßen im Haushalt was hinkriegen, vielleicht mal Essen kochen. Und da stand ich dann irgendwann mal so am Kochtopf. Die Kinder waren super quengelig, jeder wollte auf meinen Arm. Und dann habe ich eins nach dem anderen hochgenommen. Also meine Kinder sind ziemlich nah beieinander, die sind nur 14 Monate auseinander. Und ja, rühre so in meinem Topf, habe ein Kind auf dem Arm und dachte, also wenn dir jetzt was passiert, wenn sich jetzt eines dieser Kinder verbrüht, ne, das verzeihst du dir nie. Und es waren so richtig schwere Gedanken, auch so, dann ist es aus. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, aber was ist denn dann aus? Also es muss ja irgendwie weitergehen. Und warum könnte ich mir das nicht verzeihen oder warum glaube ich, dass ich mir das nicht verzeihen könnte? Was für Glaubenssätze sind da in mir angelegt und wo kommen die her? Und ja, da gibt es schon auch Parallelen zwischen mir und Vio, ne? Also wir sind beide im rumänischen Banat geboren. Wir kamen beide mit 6 Jahren hierher. Wir haben beide versucht, dieses Defizit des Migrantinnenseins auszugleichen, indem wir Dinge überspielt haben, indem wir möglichst angepasst, möglichst unauffällig sein wollten, ja, nicht negativ auffallen, indem wir dazugehören wollten. Und ja, ein Faktor, um dazuzugehören, ist eben eine gewisse Normschönheit. Und natürlich wird man dann älter, wird aufgeklärter, man spricht mehr von innerer Schönheit, von inneren Werten, die wichtiger sein sollten. Und man möchte diese Oberflächlichkeit, nur nach äußeren Kriterien zu gucken, ablegen. Und das ging mir auch so. Und so geht es auch Vio im Roman. Also das ist eine aufgeklärte junge Frau, die möchte Äußerlichkeit nicht so viel Bedeutung beimessen. Und trotzdem, als es ihr dann passiert, dass in ihrem Beisein dieses Kind diese Verbrühung erleidet, da bricht für sie eben eine Welt zusammen. Also sie hatte ganz große Hoffnungen und Pläne für dieses Kind. Sie hat immer gelernt, es muss von Generation zu Generation besser werden. Ihre Eltern sind mit ihr hierher ausgewandert. Sie hatte es relativ schwer am Anfang. Und ja, dieses Kind hat eben die besten Startbedingungen. Es hat akademische Eltern. Sie studiert später. Ihr Mann hat auch studiert. Das ist in Deutschland geboren. Also man merkt ihm seine Herkunft sozusagen nicht mehr an. Und ja, all diese Pläne und Hoffnungen, die sie für dieses Kind hat, die werden eben in diesem einen Moment zerschlagen. Und das hat mich interessiert, wie ist es, wenn solche Pläne von jetzt auf gleich enden müssen? Und wie ist es in einer Welt, die so sehr auf Perfektion setzt, keine Chance mehr auf Perfektion zu haben. Weil ob wir wollen oder nicht, also wir können natürlich sagen, ich möchte mit diesem ganzen Schönheitswahn nichts zu tun haben, aber es wird uns doch an jeder Ecke gezeigt, wie groß diese Sehnsucht nach gutem Aussehen ist, ne? Also das erfahre ich als Lehrerin, wenn ich den Pausengesprächen zuhöre. Das erfahre ich natürlich, weil ich nicht so wenig auf Social Media unterwegs bin. Also wie viele Filter legen wir über unsere Gesichter? Trauen wir uns überhaupt noch, uns ungefiltert zu zeigen? Wenn man in der Stadt unterwegs ist, in der Drogerie, wie viele Produkte müssen wir kaufen, um das Beste, das Optimum aus uns herauszuholen? Also da wird uns ja immer suggeriert, dass es noch besser geht und dass damit auch vielleicht man glücklicher wird, ja? Und auch das Phänomen des Pretty Privilege, ne, das hat sich Vio ja nicht ausgedacht, sondern das wird in der Soziologie verhandelt. Also die Vorstellung, dass so schöne Menschen im Leben leichter haben. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu, die eben besagen, ja, wenn du schöner bist, dann hast du von klein auf eine höhere Chance, mehr Freundinnenschaften zu haben, einen besseren Beruf zu bekommen, ja, angesehener zu sein, uns irgendwie leichter zu haben. Vordergründig auf jeden Fall. Und ja, dann gibt es natürlich auch die Kehrseite der Medaille, die durch Theresia gezeigt wird, die ein zu viel an Schönheit hat. Das kann man als Frau nämlich auch ganz leicht haben und dann schnell Neid und Missgunst auf sich zu ziehen. Und ich wollte eben beide Ambivalenzen zeigen. Und dazu war eben, ja, dazu war viel Text notwendig und ich wollte auch zeigen, dass sich dieses Thema über die Jahrhunderte gar nicht so arg verändert hat, wie wir vielleicht glauben. Also diese Bewertung von außen, die hat Frauen damals getroffen und die trifft Frauen heute genauso.
Viola ist, würde ich sagen, mehrfach traumatisiert, nicht durch diesen Unfall nur, sondern eben auch durch dieses Korsett, das sie als Teenager tragen musste. Und es hat viel mit ihr gemacht. Also deine Hauptfigur in der Jetztzeit, die ja praktisch auch zwei Perspektiven haben darf, die hat schon viel mitnehmen müssen, aber auch genau dadurch hat sie diese vielen Blicke auf die Schönheit und auch was es macht, weil sie hat vor allem Angst, dass ihr Kind nicht mehr geliebt wird, weil es nicht mehr schön ist. Und ganz oft beim Lesen hat man diesen Gedanken, aber als Eltern liebst du doch dein Kind immer. Auf Seite 76 schreibst du, also für Viola, ich schaue meiner Tochter zu, wie sie mit ihrer Oma spielt. Ich betrachte sie und erfinde ihr Gesicht neu. Denke mir die Narben weg. Es geht nicht darum, dass ich sie dann schöner fände oder mehr lieben würde. Ich denke, dass sie dann ein anderer Mensch werden würde. Zufriedener, selbstsicherer. Und trotzdem ist dieses Thema Liebe ein ganz großes. Also kann sie noch geliebt werden? Kann ich mein Kind noch lieben, jenseits der Schuld, die ich da habe? Können ihre Großeltern, kann meine Oma sie noch lieben? Die nennt sie auf einmal nicht mehr meine Schöne. Das macht was mit Viola. Das trifft sie sehr. Und sie googelt und sucht die ganze Zeit Erfolgsgeschichten. Sie sucht immer Menschen, die schlimme Brandunfälle hatten und die dann trotzdem Glück und Liebe gefunden haben. So wie die Marathonläuferin, die in den Buschfeuer geraten ist. Vorher war sie Model, steht da. Und ihr Mann sieht so gut aus und sie haben zwei kleine Kinder. Und sie kannten sich erst 1,5 Jahre und er ist trotzdem bei ihr geblieben. Also kann man doch noch, man kann doch dann noch jemanden lieben, auch wenn er nicht mehr schön ist, oder? Und dann denke ich wieder so, könnte die Geschichte genauso gut andersrum funktionieren? Also, es gibt ja auch es gibt diese Untersuchungen, wie viele Männer ihre Frauen verlassen, wenn die schwer erkranken. Und umgekehrt sind es deutlich weniger Frauen, die ihre Männer verlassen, wenn die schwer erkranken. Und ähnlich könnte ich mir vorstellen, ist es mit der Schönheit auch. Wir suchen immer so viele gute Charaktereigenschaften bei Männern. Und bei den Frauen ist es immer vordergründig die Schönheit, die zählt.
Also, was mir ganz wichtig war, war, dass die Liebe von Vio zu ihrem Kind nie abreißt. Also sie fragt sich nie, ob sie ihre Tochter jetzt noch lieben kann. Sie nennt sie auch immer meine Tochter, weil die so ein symbiotisches Verhältnis zueinander haben. Vielleicht fast schon ein ungutes symbiotisches Verhältnis. Also die Liebe zu ihrer Tochter reißt nie ab, aber eben weil sie sie so sehr liebt, hat sie Angst, dass sie Ausgrenzung, Zurückweisung erfahren könnte. Und sie sagt an einer Stelle auch, also wenn ihre Tochter jetzt irgendwie, egal ob sie einen Partner, eine Partnerin sucht oder auch ihre Ruhe haben will, ihr ist das alles total egal, Hauptsache ihr Kind ist glücklich. Aber sie möchte ihr eben alle Chancen offen lassen und sie glaubt eben daran, dass Männer, wenn sie ihre Wahl treffen, mehr auf Äußerlichkeiten achten als umgekehrt. Und deswegen ist das Kind hier natürlich nicht zufällig ein Mädchen. Und am Anfang, wenn ich Leuten von dem Roman erzählt habe, dann habe ich manchmal gesagt, ein Kind verbrüht sich und die Mutter muss damit zurechtkommen. Und die erste Frage war immer, ist dieses Kind ein Junge oder ein Mädchen? Und das sagt ja auch schon viel aus, ne? Also das Gegenüber hat eine klare Erwartungshaltung. Und wenn ich gesagt habe, es ist ein Mädchen, dann war immer so, ah ja, klar, dann ist es natürlich noch mal schwieriger. Ne? Niemand hat gesagt, ja, ist doch egal. Und natürlich dieses Looks-Maxing und womit wir gerade, worunter wir gerade alle zu leiden haben als Gesellschaft, das trifft schon auch zunehmend mehr Männer, glaube ich, aber die Bewertung von außen, die an Frauen herangetragen wird, ist, glaube ich, doch immer noch eine größere. Ja, und naja, wenn man so in die Medien guckt und sich Millionäre anschaut, was für Frauen haben die an ihrer Seite, ja, das ist ja alles kein Zufall und wird uns jeden Tag gespiegelt. Dass es bei Männern vielleicht auf andere Kriterien ankommt als bei Frauen. Also auch da gibt es keine Gleichberechtigung.
Das sieht man jetzt auch gerade bei den sommerlichen Temperaturen, wie gedankenlos manchmal Männer sich kleiden, wenn es heiß ist, und wie viel Gedanken sich Frauen machen darüber, wie nackt sie sein dürfen, ob das aufträgt, ob man da dicke Beine drin hat, ob da der Bauch dick ausschaut oder der Po zu klein, das ist ja immer modeabhängig. Ob jetzt nach dem Baden, nach dem Schwimmen gehen, die Haare blöd aussehen, ob die Wimperntusche verrutscht ist, das ist schon nicht, da wird nicht mit gleichem Maß gemessen, obwohl ich den Männern nicht absprechen möchte, dass sie nicht auch Druck haben. Da wären wir wieder bei Bodyshaming bei Männern, bei Manosphere, bei Muskeln aufbauen, bei Teenagern, die Männer werden wollen und so weiter. Und dem Dadbod. Den viele einfach so lässig vor sich hintragen, ihren Dadbod, ihren Papa-Body. Aber wie der Mom-Bod aussieht, das ist nicht akzeptiert. Die hat sich ja gehen lassen. Die hat immer noch einen dicken Bauch. Die ist nicht aus dem Kreissaal und war schon wieder gärtenschlank. Was ist da los? Sie sieht auch scheiße aus auf den Fotos. Ich habe mich so geschämt dafür, wie ich aussah. Und ich habe nie Fotos im Wochenbett machen lassen. Ich hatte eigentlich immer den Wunsch, mal so eine Fotografin kommen zu lassen, die so Familienreportagen machen und dann mal das so dokumentieren zu lassen, wie wir zusammen sind, wie wir da rumliegen und einfach Wochenbett haben mit allen Kindern. Und ich habe mich nie getraut. Und jetzt bin ich hinterher traurig, weil ich aber mich so unwohl gefühlt habe. Aber dieses Unwohlsein, das kommt ja aus mir und aus den Vorstellungen, die ich habe davon, wie ich
Ja, und aus
auszusehen hätte.
dem natürlich, was an dich herangetragen wird von außen, ne? Also wenn wir Bilder aus dem Wochenbett sehen, dann sind das ja total geschönte Bilder. So sieht ja kein Mensch aus, ne? In Wirklichkeit. Und ja, das arbeitet natürlich in einem, das setzt sich irgendwo fest und wenn es nur irgendwie ganz weit hinten im Unterbewusstsein ist, aber wir haben eben gewisse Vorstellungen davon über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte kreiert, wie man in welcher Situation auszusehen hat. Und das mit Männern und Frauen ist ja der größte Witz. Ich meine, wir kriegen die Kinder, wir tragen sie ja aus. Also wir hätten ja eine Entschuldigung dafür. Ne? Also eine Frau hat mal zu mir gesagt, und das fand ich eigentlich super gut, aber an dem Punkt bin ich auch nicht immer, wenn ich so gesagt habe, naja, mein Bauch, ne, nach zwei Schwangerschaften, ich habe sehr große Kinder bekommen, der sieht leider auch nicht mehr so aus wie vorher. Und dann hat die gesagt, ja, aber du hast doch jetzt ein Recht dazu, dass dieser Bauch so aussieht. Ja? Das ist, du hast ja auch was dafür getan. Ne? Und sie geht jetzt mit einer größeren Selbstverständlichkeit, seit sie Mutter ist, an den Strand und sagt, ja, ich habe mir diesen Körper irgendwie auch erarbeitet. Der ist mit gutem Grund so. Welche Entschuldigung hast du denn, ja, wenn ein Mann irgendwie einen blöden Spruch macht? Ich bin da leider auch nicht immer an dem Punkt. Aber ich bin zumindest an dem Punkt, dass ich Männern, die irgendwie oberkörperfrei durch die Stadt joggen, hinterherrufen möchte, zieh dir ein T-Shirt an, ja, weil auch das möchte man nicht immer sehen. Und bisher habe ich es noch nicht gemacht, aber vielleicht rufe ich es irgendwann dann doch mal laut aus. Zieh dir ein T-Shirt an.
Gerne auch ein Aufruf an die Community, wenn ihr da einen lustigen, flotten Spruch habt, den man gut verwenden kann in solchen Situationen. Bei mir geht es exakt genauso, dass ich das inzwischen unerträglich finde, diese Selbstverständlichkeit, mit der die irgendwie nackt rumlaufen und wir machen uns die ganze Zeit Gedanken und werden beschämt. Also was würde denn passieren, wenn ich auf der Marktstraße mein T-Shirt ausziehe und mein BH noch mit dazu? Also wenn ich nur das T-Shirt ausziehen würde, wäre es schon dramatisch. Aber wenn ich jetzt wirklich die hier frei schwingen lassen würde, meine
Ja.
Brüste, dann wäre hier, da würde die Polizei kommen.
Auf jeden Fall, ja.
Da würde die Polizei kommen. Also zumindest da, wo ich wohne, wahrscheinlich.
Genau.
Viola hat es wirklich nicht leicht und wir folgen ihr, und das ist auch Teil dieses Sogs, wir folgen ihr durch diesen Gefühlswust, in dem sie sich da bewegt. Weil diese Schuld schon sehr schwer auf ihr lastet und ist bestimmt auch einen großen Teil des Buches. Auf Seite 210 schreibst du für sie, wie viel Schuld trifft Väter, Anmerkung, und wie viel die Mutter, wenn auf das Kind nicht gut genug aufgepasst wurde. Wo war die Mutter, heißt es da, oder ein Kind braucht seine Mutter. Viele tun so feministisch, Frauen sollen gleichberechtigt sein, klar, aber wenn es hart auf hart kommt, fallen wir doch alle in unser Schubladendenken zurück, weil wir so sozialisiert sind und es uns Sicherheit gibt. Es ist so tief in uns eingeschrieben. Eine Mutter, die nicht alles tut, um ihr Kind zu schützen, ist unvorstellbar. Eine Mutter, die das nicht schafft, hat versagt. Ich merke, wie ich mich in Rage geredet habe, dass ich zum ersten Mal seit langem laut geworden bin. Ich weiß nicht mehr, wie ich zu diesem Punkt gekommen bin, ob er überhaupt noch zum Thema passt. Die Worte haben sich wie von selbst eins nach dem anderen ergeben. Ich weiß, dass das alles oberflächlich klingt, dass es anderen viel schlechter geht, dass Aussehen nicht alles ist, aber ich will für mein Kind das Schönste aller Leben. Ich will nicht schon alles kaputt gemacht haben, bevor es richtig losgeht. Und es ist so ein schöner roter Faden in diesem Buch, die Inkommensurabilität. Das ist hier übrigens so ein Spezial-Insider-Wort in meiner Familie. Das ist ein Wort, das ich mal in einem Spex-Artikel gelesen habe. Die Spex war früher eine Musikzeitschrift und die war dafür bekannt, dass, wie ich glaube, die AutorInnen, oft viele Autoren, immer im Fremdwörterlexikon nachgeschlagen haben, welches total abgedrehte Wort sie heute einfügen könnten, damit die Lesenden maximal verwirrt sind und das Gefühl haben, dass sie maximal unterlegen sind, dieser absoluten popkulturellen Expertise im Spex-Magazin. Und inkommensurabel war eins dieser Worte, die ich auf keinen Fall kannte. Das bedeutet nicht vergleichbar. Also wenn zum Beispiel der Krieg ausbricht in einem Land und ein Mann bekommt eine Krebsdiagnose. Das sind zwei fürchterliche Dinge, die beide schrecklich sind in ihrem eigenen Universum, aber nicht miteinander vergleichbar sind in dem Ausmaß. Und genauso geht es eigentlich all diesen Figuren, die in diesem Buch vorkommen. Also Theresia hat genau dieses, ich weiß, anderen geht's viel schlechter. Die hat genau das, die ist am absoluten Tiefpunkt. Die ist praktisch in so einer Art Gulag irgendwo gelandet, die wurde die Donau runtergeschifft und landet in Rumänien, of all places, möchte man sagen, und wurde einfach umgesiedelt und muss da jetzt in so einem Arbeitsheim arbeiten und ist auch noch schwanger. Das spoilere ich nicht zu viel.
Nee.
Und Im Vergleich dazu ist es völlig unvergleichbar, aber dieses Unglück, dieser Unfall ist im Leben von Viola eine absolute Katastrophe und es zieht sie extrem runter. Und das fand ich wahnsinnig spannend, das nebeneinander zu stellen, weil das wirklich viel im Kopf zum Denken anregt, weil man denkt, wir sind satt, wir sind gesund, die meisten von uns. Und allen anderen wünsche ich unglaublich viel Glück und Genesung. Aber so, das Normal in Anführungszeichen ist, wir sind satt, wir sind gesund hier in der westlichen Welt. Und damit haben wir eigentlich schon auf der Überlebenspyramide unglaublich viel geschafft. Und all dieser Quatsch belastet uns. Zum Beispiel, ob meine Wimpern lang genug sind. Also es gibt Menschen, die denken einfach sehr viel am Tag darüber nach, ob ihre Wimpern lang genug sind.
Ja. Und wenn man einmal damit anfängt, dann kann man sich ja wahnsinnig gut da reinsteigern, ne? Und dann ist es total schwierig, damit wieder aufzuhören. Und so geht es Vio eben ein Stück weit auch zu den Inkommensurablen. Da gab es vor ein paar Jahren, dass mir der Begriff das erste Mal über den Weg gelaufen, ein Buch dazu. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber das müsstest du dir auf jeden Fall dann auch anschauen, wenn das so ein Lieblingswort bei euch in der Familie ist.
Schick's mir, wenn es dir wieder einfällt, das würde mich
Ja.
sehr interessieren.
Mache ich. Genau. Also, Vio ist sich auf einer Metaebene natürlich klar, dass sie sich zu viele Gedanken darüber macht. Und Vio ist in ihren Handlungen und wie sie so denkt, sicherlich auch eine sehr ambivalente Figur. Also von Zeile 1 im Prolog, ich möchte eine schöne Tochter, da geht es schon los, dass man Dinge, die sie sagt, natürlich hinterfragen kann und auch mit eigenen Vorstellungen abgleichen kann und sollte. Also ich wollte von Beginn an da auch mit ein paar Tabus brechen. Auch dieses, darf ich mein Kind überhaupt beurteilen in seinem Aussehen? Also auch wenn es jetzt keinen Unfall erlebt hat, ne? Also bei Vio könnte man ja sagen, gut, das ist dann auch die medizinische Sorge. Sie möchte ja auch da alles richtig machen. Ja, schmiert immer ein bisschen zu viel Salbe drauf, weil sie hofft, viel hilft viel. Und sie sagt auch immer, sie darf jetzt keinen einzigen Fehler mehr machen. Sie hat ihr ganzes Fehlerkontingent schon ausgeschöpft. Und ja, dieser Leidensdruck, der wird natürlich an vielen Stellen deutlich, was eben auch daran liegt, dass Vio ein Trauma erlebt hat und daraus eine Depression entwickelt. Und Menschen, die ein Trauma erlebt haben, die depressiv sind, die sind wahnsinnig anstrengend für ihr Umfeld und für sich selbst, ohne dass sie irgendetwas dafür können. Und so konnte ich eben Vio auch nicht authentisch zeichnen oder schreiben, ohne dass sie nicht auch manchmal für die Leserschaft etwas anstrengend ist. Na, also das eine ging nicht ohne das andere und man darf sich an dieser Figur schon auch ein Stück weit abarbeiten und das haben einige LeserInnen ja auch getan, ne? Also habe ich einiges gelesen über die Figur, ne, in Rezensionen von, boah, ihr Mann sollte ihr aber jetzt wirklich mal die rote Karte zeigen. So geht's ja nicht, wie sie sich verhält. Bis hin zu, ja, ich kann mir schon vorstellen, warum sie so denkt durch ihre Herkunft, durch ihr Aufgewachsensein, durch die Liebe zu ihrer Tochter und diesen großen Willen, sie zu beschützen. Also letzten Endes will sie eigentlich nur ihr Kind vor der Welt schützen. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder verstehen kann. Und die Art und Weise, wie sie es macht, klar, über die kann man natürlich sprechen. Und die ist von außen betrachtet sicherlich auch nicht gesund und man möchte ihr vielleicht früher wünschen, dass sie sich Hilfe holt von entsprechender Seite, aber dazu ist sie eben lange Zeit auch nicht in der Lage.
Aber ich finde so spannend, wir sind so nah dran an Viola und den Gefühlen zu ihrer Tochter und gleichzeitig wechseln wir ja dann die Seite und bei Vio sind wir ganz auf der Seite der Tochter und erleben praktisch, was alles gemacht wird, damit alles besser wird. wie sie das Korsett tragen soll. Und da gibt es eine ganz interessante Szene im Buch, wo man merkt, wie weit voneinander entfernt, trotz aller Innigkeit, manchmal dann diese Mütter und Töchter sind. Auf Seite 152 sind sie bei Violas Eltern zu Gast. Sie versteckt sich in ihrem alten Kinderzimmer. Ich wusste, dass ich nicht lange meine Ruhe haben werde. Meine Mutter kommt, ohne zu klopfen, herein. So habe ich mir unser Mittagessen nicht vorgestellt. Bei dir ist es nur das Mittagessen, bei mir mein ganzes Leben. Jetzt übertreibst du aber. Wenn ich die Situation von außen betrachten könnte, wie ihr, vielleicht, aber das kann ich nicht. Ich muss mit meinem Inneren leben. Meine Mutter seufzt tief. Ich weiß, dass ich ihr zu pathetisch bin, zu gefühlig, zu viel. Mir wäre es auch lieber, wenn ich weniger stark empfinden würde. Dafür gibt's Medikamente, sagt sie sanft. Ich sehe aber nur das Falsche daran, nicht an den Medikamenten, sondern an mir. Wieder muss ich repariert werden. Haben wir das Korsett eigentlich noch? Meine Mutter schaut überrascht. Wir haben es doch irgendwann entsorgt. Ich hatte dich davor gefragt. Das hatte ich vergessen. Was willst du damit? Ich weiß nicht. Mir vielleicht ins Gedächtnis rufen, was ich geschafft habe? Ist es nicht gut, dass wir durchgehalten haben? Dein Rücken ist gerade. Du hast keine Schmerzen, oder? Nein, Rückenschmerzen habe ich nicht. Das Korsett hat geholfen. Ich klinge resigniert, aber meiner Mutter scheint es nicht aufzufallen. Ihr Gesicht hält sich kurz auf, um sich gleich wieder zusammenzuziehen. Ich wünschte auch, dass dein Leben leichter wäre, wirklich. Diese Hilflosigkeit, die man dann so als Mutter hat, da clashen die beide so aufeinander. Und es kommt so ein Full-Circle-Moment mal kurz. Viola, Vio, die Kleine und die Große, die Mutter und das Kind im Korsett, die so viel durchleiden müssen. Und da ist ja auch ein bisschen der Gedanke, ich will vielleicht das Korsett, weil ich weiß, was ich schaffen kann. Ich weiß, das wird auch wieder besser werden. Ich weiß, ich stecke jetzt gerade mittendrin und ich werde wieder anders leben können. Ich werde wieder ein schöneres Leben können. Es wird verblassen, ich werde Abstand haben. Und gleichzeitig so diese Distanz zu der Mutter, die ja versucht hat, alles zu tun. Das war ja eine Prophylaxe, ja. Also man hat in der Vorsorgeuntersuchung gemerkt, der Rücken ist leicht verkrümmt und damit da keine Fehlbildung entsteht, soll man vorsorglich das fürchterliche Korsett, dieses Gefängnis tragen, unter dem sie so leidet. Man leidet so fürchterlich mit Vio. Und gleichzeitig dieses Unverständnis. Ich habe doch jetzt alles gemacht und auch da schwingt so eine Schuld mit. Hätte ich das nicht gemacht, mein Kind, dann hättest du jetzt Rückenschmerzen, dann würde es dir schlecht gehen, dann wärst du fehlgebildet. Wer weiß, wie das aussehen würde. Du hättest vielleicht einen Buckel. Und gleichzeitig war ich streng und habe geduldet, dass du depressiv wurdest als Teenager, dass du nur noch in deinem Zimmer lagst, dass du kein Leben hattest, dass es schrecklich war. Ich habe das durchgestanden, ich habe dich gesehen, aber ich wusste, wir müssen das machen. Das kennt jede Mutter, egal ob es Penicillin geben ist, wenn das Kind Mittelohrentzündung hat oder andere schlimme Dinge. Und da wieder inkommensurabel, ne? Aber es ist so viel Distanz und es ist so viel mütterliches Chaosgefühl.
Ja, so vielschichtig wie Mutterschaft halt ist, ne? Man kennt es im Großen und im Kleinen, dass man ja die Kinder zu Dingen treiben muss, zu Dingen anhalten muss, weil man weiß, es muss jetzt eben sein, damit es für später gut ist. Ne? Wenn es jetzt, keine Ahnung, gibt ja viele Sachen, ne? Mit Brille tragen und Augen abkleben und manchmal auch nur zu den Hausaufgaben überreden, ja, überreden, freundlich ausgedrückt. Ne? So, du machst jetzt bitte endlich diese Hausaufgaben. Und man zieht ja dann auch so Sprüche aus der Tasche, wo man denkt, das wollte ich niemals zu meinem Kind sagen. So, wenn du jetzt deine Hausaufgaben nicht machst, dann, ne, was dann? So, aber ja, so ist es und so ist es eben auch in dieser Situation. Was wäre die Alternative gewesen zu dem Korsett tragen? Ne? Irgendwie keine. Also man kann total nachvollziehen, warum das sein musste und warum die Mutter da auch hart geblieben ist in dieser Zeit. Und es der Tochter hat nicht durchgehen lassen, um nochmal so einen schönen Begriff zu verwenden, dass sie das Korsett nicht trägt. Ne? Die Tochter, also Vio, die trägt es dann heimlich nicht, kriegt dann immer wieder Ärger und so weiter. Aber ja, es ist ein Dilemma. Was hätte ihre Mutter tun sollen? Sie hat es nur gut gemeint, um nochmal sowas ins Feld zu führen. Und ja, ich glaube, das kennen wir alle, dass eben gewisse Dinge sein müssen. Und trotzdem, ja, leidet man als Mutter genauso mit, weil man weiß, eigentlich würde man das Korsett am liebsten in die Ecke schmeißen und die Hausaufgaben und das Kind in den Arm nehmen und sagen, hey, wir machen uns jetzt ein schönes Leben. Ja. So geht es eben Vio und ihrer Mutter auch.
Und gleichzeitig mit all diesen Kämpfen, die alle miteinander aushalten, dachte ich so, Schönheit eigentlich auch total. Hier geht es auch um innere Schönheit, um die Unversehrtheit, um das Nicht-Traumatisiert-Sein. An einer Stelle sagt Viola, meine Narben bleiben unsichtbar. Man sieht nur die Narben meiner Tochter, aber meine Narben bleiben unsichtbar. Und auch der Druck den Vio schon als Kind spürt, dazugehören müssen, aufs Gymnasium gehen wollen, denn da geht man hin, das habe ich jetzt schon gemerkt. Wer klug und gut ist, der geht aufs Gymnasium, ich muss mich anstrengen. Die schlimmen Gedanken, die Viola hat, dass sie sich abkuppelt, dass sie eigentlich sich nur noch auf ihr Kind fokussiert, dass sie gar nicht mehr weiß, wo sie anfängt und aufhört und wie es ihr eigentlich geht, außer schlecht. Auch das ist ja Schönheit und die findet auch statt in dem Buch und die spürt man auch ganz deutlich. Und das Leiden und das Trauern, für alles ist da Zeit, das Abschiednehmen. Und das, finde ich, gehört auch zur Schönheit, innere Schönheit, glücklich sein können, glücklich leben können. Interessant fand ich auch, dass es auch noch den Aspekt des Schöngerede gibt, etwas Schönreden. Das fand ich ganz interessant. Wie Viola beim Arzt ist und ihr Korsett abgeben, Vio ihr beim Arzt ist und ihr Korsett abgeben soll. Da gibt es eine schöne Stelle, weil von Vio haben wir noch gar nichts gehört. Seite 157. Während des gesamten Behandlungszeitraums hatte er das Korsett nie das Ding genannt. Vio kam sich für einen Moment hintergangen vor. Der Arzt hatte genau gewusst, wie schrecklich das Ding war und es ihr trotzdem als etwas Gutes verkauft. Vio sah zu dem Korsett hinüber, das sich auf einem weiteren Stuhl im Raum befand. Er stand aufrecht auf der Sitzfläche, gestützt von der Lehne. Wie ein halber Mensch kam es Vio vor, eine zweite Haut, die sie abgestreift hatte. Sie war die Einzige, die wusste, wie erdrückend sie gewesen war. Bei allem, was man erreicht, ist man irgendwie allein, dachte sie. Das fand ich doch sehr, sehr interessant irgendwie. Das gibt es ein paar Mal. Violas Mann, der versucht, es schön zu reden. Violas Mutter, die versucht, auf sie einzureden. Aber sie sieht es immer als Schönreden. Und es gibt auch eine Stelle bei Theresia, wo sie in ihren Abschiebeakten dann liest, also sie kann jetzt schlussfolgern, wer sie verpfiffen hat sozusagen, und liest dann, dass ja der arme, arme Pfarrer, der wäre ja nur ein junger Mann und da hätte man jetzt dieses schöne Ding auf den losgelassen und das wäre ja ihre Schuld gewesen. Und es wird alles schön geredet. Findet
Weil
es
der
auch ein
arme Mann,
Aspekt?
ja, Entschuldigung. Genau, weil der arme Mann zwar ein Mann Gottes, aber eben doch auch nur ein Mann gewesen sei. Genau. Ja, das liest Theresia in ihrem Deportationsbescheid. Genau, und bei Viola ist es so, dass ihr Mann Daniel, und es war mir eben sehr wichtig, dass diese Gedanken, die sie hat und diese Schuldgefühle, die sie hat, dass die nicht von ihrem Mann kommen. Also ihr Mann hat einen ganz anderen Umgang damit gefunden. Der redet sich das schön, wenn man so will. Der sagt immer, Ja, aber so ein bisschen Narben im Gesicht, das verleiht einem Menschen doch auch Charakter, ja, also immer dieses glattgebügelte, das ist doch irgendwie auch langweilig auf Dauer. Und Vio kann das überhaupt nicht annehmen. Ne? Also die sagt immer, ja, du mit deinem schönen Gerede, und er vergleicht dann die Narben im Gesicht seiner Tochter irgendwie mit so einer Popeye-Narbe, die er am Arm hat. Und sie weiß dann gar nicht irgendwie, ob sie anfangen soll zu lachen und sagen soll, also du checkst irgendwie gar nichts, ja. Das liegt natürlich auch daran, dass er sich Freiheit nimmt. Also für ihn geht das Leben irgendwie weiter. Er ist weiterhin auf Geschäftsreise. Er lebt sein Leben weiter, währenddessen sie sich eben um das Kind kümmert, dem Kind sprichwörtlich jeden Tag ins Gesicht guckt, diese Narben beobachtet. Sie ist auch dafür zuständig, dem Kind die Kompressionsmaske anzuziehen, damit die Narben möglichst flach werden, das Kind einzucremen und so weiter. Auch diese medizinische Versorgung, ja, die ja auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Auch im Krankenhaus, als das Kind in Quarantäne ist, wer geht zu dem Kind? Ja, sie geht zu dem Kind, zu dem nur eine Person gehen kann, weil so eine hohe Infektionsgefahr besteht. Also sie kümmert sich, sie übernimmt die Verantwortung, und sie kann diesen Schuldfreispruch von ihrem Mann nicht annehmen. Was sie sich aber wünschen würde, wäre, dass dieser Schuldfreispruch von ihrer Mutter kommt, weil sie glaubt, dass Frauen das einfach besser einschätzen können, wie es ist, mit einem Makel im Gesicht zu leben, weil das für Frauen etwas anderes bedeutet als für Männer. Und weil sie durch ihre Eltern auch gelernt hat, es muss von Generation zu Generation besser werden, es muss irgendwie immer weitergehen. Und ihre Mutter spricht sie ja nicht von dieser Schuld frei. Ihre Mutter sagt ja so Dinge wie, ja, es ist passiert. So. Und nichts mehr darauf. Und Vio, die lechzt sozusagen nach dieser Absolution, dass ihre Mutter sagt, es hätte jedem passieren können. Es war ein Unfall. Und noch viel wichtiger, dein Kind kann immer noch ein gutes Leben haben. Dein Kind kann immer noch ein schönes Leben haben. Und es ist nicht nur von diesen Äußerlichkeiten abhängig. Da hängt noch so viel mehr dran. Aber Vios Blick wird tunnelartig immer kleiner. Also sie kann irgendwann wirklich nur noch diese Narben sehen, und deswegen verschanzt sie sich mit ihrer Tochter auch so ein Stück weit vor der Welt und will eigentlich gar nicht mehr mit ihr nach draußen gehen, weil wenn sie mit ihr ist, mit ihr alleine ist, dann sieht sie diese Narben nicht mehr. Aber kaum guckt jemand anderes ihr Kind an, fangen die wieder an zu wuchern, werden wieder größer, weil sie auch mit dem Blick der anderen drauf schaut, mit dem Blick der Normschönheit und der Angepasstheit und dem nicht aus dem Rahmen fallen. Und ja, deswegen gesteht sie das ihrem Mann auch gar nicht zu, dass er jetzt irgendeine Ahnung hätte davon, was es heißt, im Leben, im Körper eine Frau zu leben, und erst recht nicht im Körper, der Makel aufweist. Und da hat sie natürlich völlig recht damit. Das kann er nicht nachvollziehen.
Du hast so eine ganz tolle Szene im Buch angesprochen, die ich jetzt nicht spoiler, weil die wirklich so großartig ist, wo sie die Narben vergleichen sozusagen. Und da gibt es so einen ganz spannenden Halbsatz zu Daniel. Sagt er wie einer, der Rätsel gelöst hat, wie einer, der noch staunt über die Welt und die Menschen, die darin leben, während ich schon lange nur noch am Bodensatz aller Gefühle kratze. Da sieht man mal, wie schön die Sprache ist, die du in diesem Buch verwendest, wie schön diese Sätze sind, wo man wirklich manchmal beim Lesen so innehält und sagt, schön, schön geschrieben. Es gibt also Bücher, die snackt man so weg, und es gibt andere Bücher, da hält man immer mal inne und denkt so, so ein schöner Satz. Und dein Buch hat ganz viele von diesen wirklich schönen Sätzen.
Danke. Das freut mich wirklich, weil ich mit Sprache auch immer ganz viel verbinde, und weil mir das auch immer wichtig ist, wenn ich selbst lese, und weil es mir beim Schreiben wichtig war. Aber man weiß natürlich immer nicht so, ob das gelingt und ob es ankommt. Deswegen freue ich mich da ganz besonders, ja.
Um zurückzukommen zu dem, was ich am Anfang so angeteased hatte, ich finde auch, die Banater Erde fließt ein in diesen Reigen der Schönen, weil A ist sie die mütterlichste von allen, aus ihr entsteht alles, aus diesem Stück Fleck Erde, auf den einfach Menschen geworfen werden, die dann was draus machen sollen. Ein Ort, der am Anfang für viele überhaupt nicht schön ist, weil er was ganz anderes ist als Heimat. Und der dann aber immer schöner wird und irgendwann eben auch Heimat und auf dem ein Lindenbaum steht, der für Violas Großmutter total wichtig ist und der zum Symbol wird für diese Liebe zu dieser Erde, aus der dieser Lindenbaum eben wächst und wie man doch dann da verwurzelt ist, obwohl man wie diese Menschen, wie Theresia auch, einfach auf diese Erde geworfen wurde. Und da gibt es so einen ganz, ganz krassen Spruch. Ein Spruch machte unter euch die Runde: Der Erste hat den Tod, der Zweite hat die Not, der Dritte erst das Brot. Und der dann auch erst das schöne Leben. Und trotzdem finde ich, ist es ein Buch, das auch hoffnungsvoll rausgeht. Also wenn ihr keine Spoiler mögt, dann müsst ihr jetzt diesen Podcast beenden. Vielen Dank fürs Zuhören, weil vielleicht sage ich jetzt noch ein bisschen was zum Schluss. Denn ich bin dir so dankbar. Ich bin dir so dankbar nach diesem emotionalen Ritt durch dieses Buch. Ich bin dir so dankbar, dass Avio von diesem Korsett befreit wird. Und ich bin dir so dankbar, dass Viola am Ende Hilfe bekommt und dass du das auch so deutlich beschreibst, welche Schritte sie dafür tut, wie schwer ihr das fällt. Und wie wichtig das ist, wie sie mit ihrer Therapeutin Durchbrüche hat, wie sie daran arbeitet, wie sie wirklich Schritt für Schritt wieder einen Schritt zu sich kommt. Und ich finde auch, dass Theresia anfängt, Wurzeln zu schlagen, dass es versöhnliche Dinge gibt für sie, dass sie sich verbunden fühlt durch dieses erste Kind, das in dieser Banater Erde ruht. Und dass sie irgendwie ihr Glück da findet. Und am Schluss gibt es das wunderschöne Bild des Schönheitsflecks. Da werde ich schon wieder ganz emotional. Guck mal, Betty, ich weine gleich. Da gibt es das Bild des Schönheitsflecks. Und mit dem wird für alle alles besser. Am Ende
Ja.
dieses Buchs, das war echt so, im Englischen sagt man Comic Relief. Am Ende geht man so positiv aus diesem Buch raus, dass es wirklich so gut getan hat, dieses Buch zu lesen.
Das freut mich. Da weine ich dann jetzt fast ein bisschen mit. Dann heulen wir einfach zusammen eine Runde. Das ist ja manchmal auch ganz heilsam. Ja, das war mir wahnsinnig wichtig, dass, weil die Themen davor einfach so schwer sind. Und ich wollte auch, oder umgekehrt gesagt, ich glaube nicht, dass irgendwie Romane jetzt per se eine Botschaft haben müssen oder so, ne? Oder das darf für jeden auch was anderes sein. Aber irgendwie war es mir doch wichtig, dass wenn man dieses Buch zuklappt, dass man dann doch auch sowas wie Trost empfindet. Ich glaube, Eltern neigen ja sehr dazu, Mütter neigen sehr dazu, sich zu zerfleischen, sich über viele Dinge so ein schlimmes, schlechtes Gewissen zu machen. Da muss ja nur, also da muss ja gar nichts Schlimmes passiert sein, ja. Aber wenn das Kind mal von der Schaukel fällt und irgendwie eine kleine Narbe am Kinn hat oder sowas, ne, dann denkt man gleich, oh je, hoffentlich wirft sie einem das auch nicht mal vor oder so, oder du hast dann damals nicht richtig aufgepasst oder wo habe ich das denn her oder so. Und das lässt sich ja überhaupt nicht verhindern, ja. Also irgendwie eine Kindheit ohne Blessuren ist vielleicht auch keine richtige Kindheit, ne? Also wenn man immer in Watte gepackt wird und das lässt sich irgendwie nicht verhindern. Und ich wollte aber, dass man sieht, ja, es gibt irgendwie da auch Trost in diesem ganzen schlechten Gewissen und Verbindung. Und ich bin nicht die Einzige, der Dinge passieren. Niemand ist perfekt, alle machen Fehler. Und am Ende geht es darum, Dinge auch anzunehmen und weiterzumachen. Und genau, das war mir für beide Frauen wichtig, dass beide einen Grund finden, weiterzumachen. Und dass beide weiterhin gerne am Leben sind, auch wenn sich nicht alles auflösen kann. Ne? Es kann kein klassisches Happy End geben, das konnte es nicht in dem Buch. Es kann kein Superlaser kommen und alle Narben unsichtbar machen und wegwischen. Aber mir war es doch wichtig, dass das gerne weitergelebt wird. Ja.
Darum würde ich das Buch anders zusammenfassen jetzt am Ende unseres Gesprächs. Ich glaube, es ist ein Buch übers Fremdsein in ganz unterschiedlichsten Formen. Also, dass du auch nochmal dieses Ankommen und auch den ganz kleinen Rassismus oder nein, Der kommt den anderen klein vor und sicherlich haben viele von uns den ganz oft übersehen. Ich hatte auch eine Klassenkameradin, die aus Rumänien kam in den 90ern. Mann, war die gut in Mathe, alter Vater. Und wir haben alle Rassismus in uns und du hast es nochmal auch für diese Geschichte erzählt und das finde ich unglaublich wichtig. Ein Buch übers Fremdsein, aber auch übers Ankommen und darüber, wie das Leben weitergehen kann, auch nach ganz fürchterlichen Katastrophen. Ein hoffnungsvolles Buch. Meine absolute Leseempfehlung. Wirklich ein tolles Buch, auch um es mit in Urlaub zu nehmen. Der Roman hat, warte mal, das ist jetzt nicht so ein riesendicker Schmöker. 239 Seiten, sieht gut aus, kann man nicht anders sagen. Liest sich weg wie nichts und hat durch diese Blenden hin zu den unterschiedlichen Erzählperspektiven immer gute Zäsuren, wo man nochmal ins Wasser gehen kann oder was Kühles trinken. Also ich würde es mit in Urlaub nehmen.
Das freut mich, ja. Dem kann ich jetzt gar nichts hinzufügen.
Ich danke dir sehr, dass du nochmal zu mir in den Podcast gekommen bist. Und wenn du nochmal einen Roman schreibst, ich bin jetzt positiv eingestellt. Du darfst wiederkommen.
Ohne Druck aufzubauen,
Hey,
ne? Aber
no
ich gebe
pressure.
mein Bestes, dass es auch weiterhin so läuft.
Ansonsten sprechen wir einfach wieder über ein anderes Buch. Das können wir auch immer
Ach
machen.
ja,
Das war
sehr
auch sehr
gerne.
schön.
Ja, definitiv. Ich danke dir sehr für die Einladung erneut.
Auf bald.
Ja, hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
Mein großer Dank gilt allen, die diesen Podcast auf Steady unterstützen. Wenn du diesen Podcast auch sehr liebst, dann findest du alle Informationen zum Steady-Account in den Shownotes. Ich danke an dieser Stelle sehr, sehr herzlich Valerie aus Zürich, Anna-Maria aus Wiesbaden, Karin aus Lehrte, Katrin aus Wildeshausen, Patricia aus Berlin, Katrin aus Eichstätt, Claudia aus Friedberg, Jutta aus Friedberg, Anna aus Marbach, Nicole aus Wien, Anna aus Sulzbach am Main, Silja, Maren aus Füssen, Grit aus Berlin, Anja aus Norderstedt, Marlene aus Köln, Ingeborg aus Siegen, Turit aus Zürich, Berit, Claudia aus Marbach, Stefanie aus Dülmen-Rohrup, Barbis aus Wien, Sandra aus Bielefeld, Pia aus Potsdam, Annette aus Felgentreu, Wiebke aus Gevelsberg, Michaela aus Ülitz, Jeannie aus Kirchberg an der Mur, Corinna aus Kornwestheim, Elfie aus Marbach am Neckar, Monika aus Marbach am Neckar, Jasmin aus Birmensdorf, Lisa aus Marbach und Nicola aus Heidelberg. Ich danke euch von Herzen. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.